Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist Mittwoch schon wieder, der 28. August 2024. Bei mir scheppert es hier immer noch, Entschuldigung. Und schon ist der Ton aus. Danke übrigens für die vielen Hinweise von euch, wie man einen Ton abschaltet. Das war neulich mal ganz lustig. Ja, und ganz lustig starten wir auch in diesen heutigen Tag. Andreas sieht sehr ausgeruht aus. Andreas, du bist früh ins Bett gegangen. Nee, stimmt nicht. Wir hatten einen lustigen Abend.
Ja, wir sind schon früh ins Bett gegangen heute Morgen. Auf jeden Fall ist es so, es war ein langer und schöner Abend. Wir haben hier einen netten Kreis von Freunden gehabt. Und ein wunderbarer, warmer Sommerabend und haben einfach mal die Zeit ein bisschen genossen bei gutem Essen und Spaß und Musik. Auch das gönnen wir uns ab und zu. Kommen wir kurz zum Wetter. Wir haben heute Morgen ein bisschen Sonne und heute Nachmittag ab 17 Uhr, also kanadischer Zeit, wo wir hier sind, da geht es los mit Regen und das geht bis morgen früh um 9. Wir sind öfter angeschrieben worden, das kann doch nicht sein, dass es nachts immer regnet und tagsüber immer die Sonne scheint. Das glauben wir nicht, tut mir leid, ist aber so. Das ist auch nicht ganz untypisch hier für diese Gegend und da sind wir natürlich auch ganz froh rüber. Ab morgen soll es wieder sonnig werden, richtig sonnig und die nächsten Tage dann eben halt auch so um die 24, 25 Grad. Also die ganze Hitzeperiode von 28 oder 30 Grad oder mehr ist nun wirklich Geschichte. Das Jahr geht jetzt in den Herbst über. Ja, zum Wasser ist changiert, silbergrau und vorne noch das saftige Grün im Vordergrund der Blätter. Ich wiederhole mich, aber genauso ist es einfach.
Ja, du wiederholst dich und wir haben allerdings auch allesamt festgestellt, dass wir in diesem Jahr einen tatsächlichen Jahrhundertsommer hatten, bis jetzt jedenfalls. Also selten gab es so schöne Tage wie jetzt hier bei uns. Und das hat jedes Land irgendwann mal und bei uns war es halt jetzt so. Ihr Lieben, wir wollen mal gleich anfangen mit unseren Nachrichten, denn ja, es ist so wahnsinnig viel los auf der Welt, was sicherlich damit zusammenhängt, dass wir in einer entscheidenden Phase dieser Welt uns befinden. Und die WHO, die hat sich gemeldet, es geht wieder mal um, sie nennen es ja jetzt Mpox, wir wollen ruhig weiter Affenpocken sagen, was verändert wurde von den internationalen Richtliniengebern. Vor knapp 2 Jahren wurden aus den Affenpocken die Mpox gemacht, damit nichts, niemand und keine Tierart diskriminiert wird. Ich denke mal, Andreas, Sie haben vielleicht gemerkt, wie dämlich es ist, ein Virus jetzt hochzujessen, welches Affenpocken heißt.
Naja, gut, das sind eben halt die Dinge, mit denen wir konfrontiert werden. Es werden bestimmte Begrifflichkeiten, Headlines gesetzt und die sollen sich bei den Menschen einprägen. Und jetzt hat man halt Angst angeblich vor Affenpocken. Ich glaube das natürlich nicht wirklich, weil das funktioniert nicht so, das ganze Spiel. Zumindest bei vielen Menschen eben nicht mehr. Aber die letzten Säumigen, die tatsächlich an der Realität vorbeischrappen, die versucht man jetzt noch einzufangen offenbar, um sich dann auch mit mRNA-Wirkstoffen manipulieren zu lassen, genetisch. Es ist eine unfassbare historische Geschichte, aber wir werden es weiterhin verfolgen.
Wir verfolgen und verfolgen. Also die WHO hat sich gemeldet und hat jetzt, nachdem ja der globale Notstand ausgerufen worden war, wegen genau dieser Affenpocken, jetzt hat man eine globale Strategie gestartet zur Eindämmung der Übertragung der Affenpocken. Das hat die englischsprachige Ausgabe der Epoch Times berichtet. Der Plan, den die WHO vorgestern angekündigt hat, sieht eine wörtlich strategische Impfkampagne vor. Da stellen sich einem natürlich schon mal wieder die Nackenhaare auf und ich kann mir vorstellen, dass einige jetzt innerlich schon wieder zusammenzucken. Bleibt aber bei euch. Ich meine, wir haben schon viel erlebt und es sieht so aus, Andreas, auch wenn Sie das jetzt ankündigen, dass es doch recht schwierig wird, das vielleicht in dem Rahmen, wie es schon mal mit der Mikrobe vor über 4 Jahren gestartet wurde, durchzusetzen.
Naja, wir wissen ja nun mittlerweile durch die vielen Indizien und auch wirklichen Beweisketten, dass diese komischen Pandemien ja eingeleitet werden. Das Ganze eben halt mit einem Vorlauf. Und da muss man natürlich fragen, woher wollen die wissen, dass im März 2025 beispielsweise ein Affenpockenvirus auftritt? Das kann man nur dann letztendlich prognostizieren, wenn man selbst über den Hebel oder die Reagenzgläschen im Labor verfügt, womit man diese Pocken dann eben halt freisetzen wird. Das sind ja die Hintergründe. Das ist ja alles so offen. Und ich glaube ganz einfach, viele glauben das Ganze nicht mehr. Man ist natürlich immer in Sorge und eins ist wichtig, wir können uns nicht hinstellen und sagen, das ist alles ungefährlich. Man sollte so oder so grundsätzlich vorsichtig sein und in der heutigen Zeit größere Menschenmengen und so weiter meiden. Denn die Gefahren sind immer relativ schwer zu kalkulieren, weil man nicht weiß, was die Verantwortlichen hinter der Pharmaindustrie gerade wieder in der Planung haben. Denn darum geht es letztendlich. Es geht hier um pharmazeutische Modelle des Vertriebs und eben halt nicht um Pandemien. Das ist meine Meinung.
Die darfst du hier ja auch äußern und wir kennzeichnen sie als solche und entsprechend gibt es dem natürlich nichts entgegenzusetzen. Ja, was heißt es denn jetzt, was sie vorhaben? Es wird der Zeitraum dieser 6-monatigen Kampagne genannt. Und zwar von September 2024, beginnt also in 3 Tagen, bis Februar 2025. Und da hat man einiges vor. Erstmal will man Geld auch einsammeln. Man hat erstmal jetzt 145 Millionen Dollar aus dem WHO-Notfallfonds herausgeholt. Und diese strategischen Impfungen, die zielen, wie die WHO es bekannt gibt, auf Personen mit dem höchsten Risiko. Wer zählt denn dazu? Mal wieder. Enge Kontakte von kürzlich aufgetretenen Fällen und natürlich die Mitarbeiter des Gesundheitswesens, damit die Übertragungskette unterbrochen werden kann.
Naja, ich finde das schon einmal ganz interessant. Wir wissen, dass die WHO die Lobbygruppierung ist der Pharmaindustrie. Entschuldigung. Und diese WHO sammelt ja Gelder ein, und zwar von Staaten, Steuergelder. Das heißt, es ist interessant, die Pharmaindustrie liefert die sogenannten Medikamente oder diese sogenannten Wirkstoffe. Ich glaube, das ist besser, egal was sie bewirken sollen. Das ist ja nicht so ganz klar herauszuhören. Man kennt ja nur die offiziellen Statements der Pharmaindustrie. Den traue ich persönlich eben überhaupt nicht. Und man muss jetzt einfach mal sehen, dass hier die Pharmaindustrie diese 145 Millionen, die man jetzt haben will, aus dem WHO-Notfallfonds nehmen will. Und das sind natürlich Gelder, die durch die staatlichen Einschüsse kommen. Das heißt, der Staat muss mit Steuergeldern den Vertrieb bezahlen, damit nachher die privatrechtlichen Pharmaindustrien ihre Kohle damit machen. Es ist ein genialer Schachzug, wenn eine Lobbyorganisation der privaten Firmen sich die Staaten dermaßen halten kann. Wie eine Sklavenhaltung, die das ausführen, was sie zu tun haben. Es ist schon unglaublich.
Ja, vor allem, wenn wir sehen, was neben den Geldern, die da reingeschossen werden, weil wenn du sagst, der Staat, dann sind in Wirklichkeit fast 200 Staaten gemeint, die die WHO unterstützen und unterstützen sollen. Übrigens ganz vorneweg Deutschland, neben USA und ich nehme mal an, von Deutschland wird jetzt auch wieder einiges Geld da reinfliegen. Dieser WHO-Plan konzentriert sich auf die, wörtlich jetzt, Umsetzung umfassender Überwachungsmaßnahmen, Präventionsmaßnahmen, Bereitschafts- und Reaktionsstrategien, weiterhin die Förderung der Forschung und den gleichberechtigten Zugang zu medizinischen Gegenmaßnahmen wie diagnostischen Tests und Impfstoffen. Außerdem, und das ist etwas, was mich stutzig macht, will man sich konzentrieren auf die Minimierung der Übertragung von Tieren auf Menschen. und die Befähigung von Gemeinschaften zur aktiven Teilnahme an Prävention und Kontrolle von Ausbrüchen. Da ist eigentlich alles drin. Die Kapelle spielt wieder auf mit denselben Methoden wie vor 4 Jahren. Andreas, wenn man hier spricht, dass man also sich konzentrieren will auf die Minimierung der Übertragung von Tieren auf Menschen. Es würde ja jetzt reichen, dass irgendein auf der Payroll stehender sogenannter Experte mitteilt, dass Hunde und Katzen Affenpocken übertragen oder Kühe und Schafe oder Hühner, wie bei der Vogelgrippe. Die Vogelgrippe war ja schon ein Anlass, dass man hunderte Millionen Tiere getötet hat, womit man natürlich unter anderem auch den Lebensmittelbestand für die Welt dezimiert hat. Das klingt jetzt hier gerade schon wieder ähnlich.
Naja, also genügend Wissenschaftler, also mit genügend, ich sage mal, gemietete Wissenschaftler. Es sind ja letztendlich Funktionäre, die finanziert werden, um damit letztendlich dann das nach außen zu geben, was man von ihnen erwartet. Das sind also letztendlich Funktionäre mit wissenschaftlichem Hintergrund und keine Wissenschaftler, die frei und offen arbeiten. Und da man einen Haufen Wissenschaftler auf der Payroll hat, kann man relativ schnell mal eben sagen, oh, 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 die Tiere sind gefährdet. Ich vermute, man wird Katzen und Hunde momentan eher noch zurückhaltend nehmen, weil das zu viele Emotionen sind, die bei vielen Menschen in den Familien eine Rolle spielen. Aber es geht um die Vernichtung von den sogenannten Fleischträgern und den Milchkühen und so weiter. Das heißt, es geht darum, die Lebensmittelproduktion letztendlich dramatisch einzuschränken. Und wozu das führt, das liegt auf der Hand. Irgendwann kann sich niemand mehr das leisten. Oder man geht schlicht und ergreifend davon aus, dass man bald gar nicht mehr so viel Essen braucht, weil einfach weniger Menschen da sind.
Ja, das sagst du ja immer, das wissen wir und das ist deine Verschwörungstheorie. UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, über die wir gleich auch noch sprechen werden, UNICEF schreibt auf der Internetseite, dass hauptsächlich der afrikanische Kontinent von Affenpockenerkrankungen betroffen sei. Anders als beim Affenpockenausbruch 2022 seien diesmal jedoch Kinder stärker betroffen. Die aktuellen Varianten, so heißt es, verursachten bei Kindern häufiger schwere Verläufe und führten zum Tod. So seien derzeit in 56% der Fälle unter 15-Jährige betroffen. Andreas, das klingt für mich gar nicht gut. Das hat man ja auch bei Corona, Covid-19 behauptet. Da gingen dann die wissenschaftlichen Meinungen extrem auseinander und inzwischen weiß man, dass die Kinder überhaupt nicht betroffen waren, sondern so betroffen wie bei jeder normalen Erkältung. Wie würdest du das hier einordnen?
Naja, also wir kennen eben halt diese Aussagen der offiziellen Behörden, ob das WHO ist, ob das RKI ist, ob das Leopoldina sind. Und wir wissen, dass sie regelmäßig die Unwahrheit sagen. Schlicht und ergreifend, Lügner sind im Interesse von Profiten der Pharmaindustrie. Das ist bewiesen. Das sind ja nicht irgendwelche Annahmen und Verschwörungstheorien, sondern das ist mittlerweile offen und liegt vor uns. Und man kann das auch nicht mehr so umschreiben. Und wenn wir wissen, dass viele Menschen diese mRNA-Spritzen bekommen haben und ich sehe, wie viele junge Menschen, Kinder zurzeit an Herzinfarkten sterben, an Schlaganfällen sterben, was früher überhaupt nicht der Fall war, da sehe ich eher eine Verbindung der Todesfallraten in Verbindung mit diesen mRNA-Spritzen, die vielleicht gar nicht hätten sein müssen. Und es gibt genügend unabhängige Experten, die hier nicht nur diese Vermutung aussprechen, sondern hier ziemlich klare wissenschaftliche Ableitungen machen. Ob das Professor Bhakti ist oder Wodak, das sind die einzigen, die ich wirklich kenne. Ich bin sicher, es sind viele, viele mehr noch. Ich weiß davon, dass es viele mehr sind, aber ich kenne die namentlich nicht, weil mir da auch die Zeit zu fehlt, die Vereine zu steigen. Aber man erkennt hier irgendwo eine gewisse Agenda, wie immer.
Gut, ja, also wir wissen ja auch durch Interviews mit Experten für unsere Kongresse, wie viel dahinter gesteckt hat, was an die Öffentlichkeit nicht gedrungen ist. Ich sehe als weiteres Signal, dass man eventuell Größeres vorhaben könnte, den Umstand, dass Papst Franziskus in seinem wöchentlichen Sonntagsgebet letzten Sonntag die Ausbreitung der Pocken selbst zu einem globalen Gesundheitsnotfall erklärt hat und ebenso darauf dringt, dass Afrika endlich die erste Charge Impfstoffe erhalten soll. Andreas, es wird ja so ein Meme hergestellt. Die armen südlichen Länder haben kein Geld für die Impfstoffe. Und jetzt müssen die westlichen Länder alles dafür tun, damit die armen afrikanischen Kinder gegen Affenpocken geimpft werden können. Wir haben das auch gesehen. Es tut mir leid, dass ich heute so viel Vergleiche ziehen muss, aber es kommt mir alles so bekannt vor. Mhm. Auch bei Covid-19 hieß es, ja, Mensch, ganz viel muss nach Afrika. Aber viele Staatenlenker in Afrika haben sich gegen die sogenannten Impfungen ausgesprochen und haben davon gesprochen, dass sie ihre Naturheilkräuter haben, Artemisia annua beispielsweise. Und einige haben es nicht überlebt, diese Präsidenten der Länder wie, was war das, Tansania? Nein, es war auch Mauritius, da gab es eine solche Aussage und einen anschließenden Madagaskar. Du hast vollkommen recht, Madagaskar. Und schon, wie komme ich denn auf Mauritius? Also, jetzt ist also auch der Papst eingeschaltet. Er hat wörtlich auf dem Petersplatz geäußert, ich bete für alle infizierten Menschen, insbesondere für die Bevölkerung der Demokratischen Republik Kongo, die so sehr betroffen ist, dass ich meine Verbundenheit mit den Ortskirchen, die am meisten von dieser Krankheit betroffen sind, zum Ausdruck bringe. Um den Ausbruch der Krankheit zu bekämpfen, sollen 10.000 neue Impfstoffe von den Vereinigten Staaten gespendet werden, die in ganz Ostafrika eingesetzt werden sollen. Und er spricht darüber, dass die armen Länder darauf warten müssen, dass die WHO Verkauf und Verteilung des Impfstoffs genehmige. Man muss endlich aus wohlhabenderen Ländern tätig werden, damit die armen Afrikaner geimpft werden können.
Ja, es ist schon wirklich interessant, dass man also nicht nur Staatsführer, ganze politische Einheiten, es ist natürlich immer einfach, so ein paar Abgeordnete kann man relativ schnell kaufen und da hängen dann Millionen an Wählern hinter, die man damit im Sack hat, sondern man geht natürlich auch an die Wissenschaft ran als Mietmäuler und selbst der Papst ist aus meiner Sicht, nach meiner Meinung, nicht davor gefeit, nebenberuflich als Vertriebsdirektor des Verbandes der Pharmaindustrie noch tätig zu sein. Ich weiß gar nicht, ob man im Vatikan so schlecht verdient. Meines Wissens ist das einer der größten Kapitalsammelbecken der Welt. Aber dass er hier nebenberuflich noch Vertriebschef ist für die Pharmaindustrie, so empfinde ich das zumindest. Das ist meine Meinung. Das finde ich schon äußerst verwerflich.
Und wie würdest du einordnen, dass die WHO jetzt die Hersteller von Mpox-Impfstoffen aufgefordert hat, Informationen zu übermitteln, damit sie eine Notlizenz erhalten können? Sie hat die Länder dringend aufgefordert, weiterhin Impfstoffe zu spenden, bis das Verfahren im September abgeschlossen ist.
Ja, man merkt einfach, sie spielen ja das identische Spiel wieder. Wieder eine Notfallversorgung. Wir wissen, bei der nächsten Notfallzulassung, wie wir sie hatten, bei den Corona-Impfstoffen, wie viele Menschen dadurch gestorben wurden, durch den Einsatz dieser mRNA-Spritzen gestorben wurden. Ich wiederhole das. Wir wissen es anhand der politischen Einflussnahme in die unmittelbare Wissenschaft. Wissenschaftler wurden quasi mundtot gemacht und inkompetente Personen aus der Politik, die von wem, wer weiß, ich gesteuert werden, haben letztendlich die Entscheidungen getroffen. Und man wiederholt das Ganze wieder. Ich glaube nur mittlerweile, gerade in den westlichen Staaten auch, also gerade in Deutschland, wir kennen sehr viele Leute, die auch in meinem Umfeld gibt es viele, die auch aus der Familie beispielsweise, die sich haben dann durch diese Spritze behandeln lassen. Das ist also bei uns nicht anders, als man das auch woanders kennt. Nicht, dass ihr denkt, wir sind da gefeit und alle stehen jetzt hinter uns beiden und sagen, oh Mensch, toll, dass ihr das macht. Wir sind ja auch im Zweifel teilweise in unserem Umfeld. Das kommt ja vor. Und wenn dann eben halt diese Dinge gelaufen sind, dann merke ich aber auch jetzt, weil wir den Kontakt zu den Menschen noch haben, weil wir nicht verurteilend unterwegs sind. Aber ich merke, dass die von sich aus sagen, noch einmal mache ich das nicht. Und das höre ich immer wieder. Aber man geht jetzt offenbar in diese sogenannten Drittländer. Das ist ja ein diffamierender Begriff, der ja von der UN richtig eingeführt wurde. Das ist ja so dritte Klasse, nicht zweite Klasse, sondern dritte Klasse. Und da kann man das ja jetzt nochmal versuchen durchzuziehen.
Und TKP, das Portal, meldet, aus Kenia kommt folgende Information. Die Kabinettssekretärin für Tourismus und Wildtiere, Rebecca Miano, hat an die Kenianer appelliert, angesichts der Mpox-Bedrohung ab sofort auf den Umgang mit Buschfleisch und dessen Verzehr zu verzichten. Nachdem in Kenia letzte Woche ein zweiter Fall bestätigt wurde. Und da heißt es hier auf dem Portal weiter, hier sieht man den One Health-Ansatz. Das ist ein wesentlicher Teil der WHO-Reform, jetzt in die Praxis umgesetzt. Die Kabinettssekretärin wird hier wörtlich zitiert. In der heutigen Zeit, in der die Folgen des extremen Klimawandels unübersehbar sind, wird die Wirtsvektorerregerdynamik wahrscheinlich zu einem noch nie dagewesenen Auftreten und Wiederauftreten von Krankheiten führen. Und ich fordere die Kenianer auf, sich vom Buschfleisch fernzuhalten.
Ja, man beschwört die Katastrophe mit aller Kraft. Denkt dran, das könnte jetzt alles richtig losgehen und so weiter. Man spricht hier von einem zweiten Fall. Was ist denn eigentlich ein Fall? Ist das ein Verstorbener? Ist das ein Erkrankter? Ist das ein Infizierter? Oder hat er einfach nur einen positiven Test? Wobei wir wissen, dass man auf diese Dinge nun auch wirklich nicht bauen kann. Man spricht hier von einem zweiten Fall. Das heißt, man wird da sehr ominös, wenn es um konkrete Zahlen gehen sollte, wird dann aber sehr konkret bei dem Ausmalen von den furchtbaren Prognosen, die da eventuell kommen könnten, wenn es denn so laufen würde. Und da kann es gar nicht bunt und erbärmlich genug sein, um die Menschen in die Angst zu treiben. Wir sehen wieder absolut dieselben Muster, die hier verwandt werden, um die Menschen in die Angst zu bekommen. Und die dritte Welt wurde schon über wirklich so viele Jahrhunderte missbraucht für alle möglichen dramatischen Dinge. Und jetzt findet man ganz wichtig, dass man sagt, wir müssen uns um die Menschen kümmern. Das sind dieselben Leute, die als Kolonialmächte noch unterwegs waren, die wir jetzt hier teilweise haben, die dann solche Forderungen stellen.
Aber du hast jetzt selber die dritten Länder gesagt. Oder hattest du das geistig in Anführung gesetzt?
In Anführung, weil ich weiß ja, das ist ja das Problem. Man hat wirklich diese Welt in einer ersten, zweiten und dritten Welt. Das ist wirklich eine Klassengesellschaft. Und das kommt von den Systemen, die sich auf die Fahne geschrieben haben, die Humanität und die Gleichheit der Menschen eben halt besonders hoch zu halten.
Also wenn jetzt hier die Kabinettssekretärin für Tourismus und Wildtiere eingeschaltet wird, um an die Kenianer zu appellieren, kein Buschfleisch mehr zu verzehren, dann könnte ja, wenn wir so an die vergangenen Entwicklungen denken, aus der Empfehlung irgendwann tatsächlich ein Verbot werden. Und dieses Verbot könnte ja auch sehr schnell ausgebreitet werden, vor allem, weil, wir haben das gerade eben besprochen, die WHO ja genau das auch angekündigt hat, nämlich dass, ich suche es gerade noch mal raus, die haben ja einen Text dazu veröffentlicht, da habe ich ihn, sie konzentrieren sich darauf, auf die Minimierung der Übertragung von Tieren auf Menschen. Könnte das wirklich Teil des Plans sein?
Also ich glaube, der Teil des Plans ist, dass die Menschen auf gar keinen Fall überhaupt noch autarke Strukturen der eigenen Ernährung haben. Darum geht es mir. Wenn sie beispielsweise Wildtiere essen oder sie essen ihre eigenen gezüchteten Tiere, die kleinen Bauern, das sind so die letzten Momente, die man noch hat an Autarkie, ohne von irgendwelchen großen Konzernen wie Nestle oder sonst was abhängig sein zu müssen. Das ist der Punkt. Nein, die Menschen sollen aus meiner Sicht ganz klar in eine sklavenartige Abhängigkeit, ein neuer Kolonialismus, der sich hier für mich aufzeigt, um dann letztendlich von der Lebensmittelindustrie komplett letztendlich in der Abhängigkeit zu sein. Darum geht es. Es geht um Machtgefüge ganz bestimmter Gruppierungen. Und die WHO verkörpert eben halt auch mit diesem Teil der sogenannten Gesundheit, das wird ja vorgeschoben dann, genau diese Machtinteressen.
Ja, und wir haben ja letzten Freitag über den sogenannten Zukunftsgipfel der Vereinten Nationen gesprochen. Vereinte Nationen und WHO sind eng miteinander verbunden. Es sind Nichtregierungsorganisationen, die sich mehr und mehr anmaßen, der Welt Regeln aufzudrücken, ohne dass auch nur eine einzige Figur da in den hohen Ämtern von den Menschen gewählt wurde. Und dieser Zukunftsgipfel der Vereinten Nationen beziehungsweise die Tragweite, die dürfte überhaupt nicht bekannt sein bei den Menschen. Das sind die Dinge, die jetzt hier gerade neben vielen Skandalen undercover laufen, sich entwickeln und plötzlich steht der Mensch ganz erstaunt vor ganz neuen Entwicklungen. Deswegen versuchen wir immer ein bisschen genauer auf die Entwicklungen hinzuschauen, um sie euch zu vermitteln. Du sprichst immer wieder davon, welche gigantischen Ausmaße hier auf die Menschheit zukommen werden, wenn es nach dem Willen der Machthaber geht, der Geldmachthaber, der selbsternannten Philanthropen. Und neulich sagtest du fast wie nebenbei etwas, was mich ziemlich getriggert hat. Demnach soll überhaupt gar keine Nation mehr, wenn es nach den Vereinten Nationen geht, das souveräne Recht haben, die eigenen Ressourcen für sich zu nutzen, weil dies Folgen für das planetarische Ganze haben kann. Also muss das zentral gesteuert werden oder wie? Man will also das Recht auf illegitime Zentralmächte oder man will das Recht jetzt auf diese illegitimen Zentralmächte übertragen. UNO, WHO, die EU gehört ja auch dazu. Und es gibt ein Dossier für diesen kommenden UN-Zukunftsgipfel, wo alles ziemlich genau drinsteht. Auch hier hat das Portal TKP vorab berichtet.
TKP, genau. Also es ist wirklich so, ich beobachte das momentan sehr genau, was da in der UN läuft, weil jetzt dieser Zukunftsgipfel ganz konkrete Formen annimmt. In einem Strategiepapier, da werden deutlich für den Zukunftsgipfel, also noch als Empfehlung, noch ein paar Strategien benannt. Also was sich die Geldelite für die Menschheit einfallen lassen hat. Natürlich klingen die Argumente erst einmal logisch. Das soll ja menschlich auch triggern und es soll natürlich Emotionen wecken. Und der Eindruck entsteht, dass der reine Altruismus diese Macht aber antreibt. Also das kennen wir ja immer. Um angeblich irreversible Kipppunkte zu vermeiden, wird also empfohlen, dass alle lebenserhaltenden Systeme, wie zum Beispiel die Atmosphäre, also die Luft, die wir atmen, wie die Hydrosphäre, das ist das Wasser, was eigentlich allen Menschen zur Verfügung steht, weil es der liebe Gott letztendlich gemacht hat, die Biosphäre, also das Leben, das natürliche Leben, auch die Lithosphäre, das ist also quasi das Land und dann auch der Vollständigkeitshalber nochmal die Kryosphäre, das sind also die Eispanzer, die auf der Erde sind, also dass die gemeinsam von einer globalen Regierungsstelle, das muss man sich vorstellen, verwaltet werden sollen. Und dies bedeutet natürlich die totale Kontrolle über das System Erde und die Einrichtung einer globalen Regierung. Und TKP hat hier wirklich das Thema dabei auch sehr gut ausgearbeitet.
Andreas, es ist vielleicht 2 Jahre her, da hattest du auch ein Video aufgenommen zu diesem Thema. Da haben wir nämlich drüber gesprochen, über die Vereinnahmung der großen globalen Mächte, all dessen, was uns vom lieben Gott eigentlich geschenkt wurde, Wasser, Luft, Eis und so weiter. Das Video sollten wir auf jeden Fall nochmal einstellen, denn auch wenn damals einige gedacht haben, naja, der Pop, er überzieht jetzt hier ein bisschen, scheint sich das, wenn wir das jetzt hier lesen, tatsächlich zu bewahrheiten.
Ja, ja, also das sind schon sehr konkrete Fälle. Und wir hatten damals anhand eines aktuellen Beispiels, das waren die Galapagos-Inseln. Die Galapagos-Inseln wurden damals von der Credit Suisse, von der letzten Schweizer Bank, die es gab, der große, das Urgestein der Schweizer Banken, da wurde das Recht an den Galapagos-Inseln quasi von einem Bankinstitut erworben. Man muss sich das mal vorstellen. Dieses Bankinstitut ist dann kurz danach abgeschossen worden und wurde dann herübergefrachtet in die UBS, also quasi eine Art Übernahme der Credit Suisse durch die UBS, die sehr stark wiederum chinesisch geprägt ist. Denn geben wir einfach mal ein UBS Securities, dann kommen wir relativ schnell auf eine Seite dann auch in Shanghai. Also wir sehen hier wirklich ganz große Zusammenhänge, dass die Natur, die uns geschenkt wurde, die auch niemand nutzt, wie zum Beispiel einfach natürliche Inseln mit seltenen Tier- und Pflanzenarten, dass die ins private Vermögen eingehen. Und das sind eben halt genau diese Momente und wir können das gerne einstellen. Ich suche das nochmal raus.
Also gerne, ja. Auffällig ist das bei diesen angeblichen Gefahren, die die Vereinten Nationen schildern, eben durch genannte Kipppunkte. Auch darüber haben wir hier schon Podcasts veröffentlicht über Herrn Professor Schellenhuber vom, ich glaube, Potsdamer Institut, der mehr oder weniger diesen Begriff erfunden hatte. Und also bei diesen angeblichen Gefahren durch Kipppunkte werden eben keine freien, keine unabhängigen Wissenschaftler zu Rate gezogen, sondern das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung wird auch hier wieder genannt. Und dass das nun politisch gesteuert ist, dieses Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, das dürfte inzwischen hinreichend bekannt sein. Und Andreas, diese Dossiers, die von dort veröffentlicht werden, die stehen ja tatsächlich auch weltweit in der Kritik. Und zwar von unabhängigen Experten.
Ja, und das ist wieder das dramatische Versagen der Presselandschaft, der Medien, dass sie dann auf das Potsdamer Institut für Klimaforschung, IPCC und wie sie alle sind, nicht ganz deutlich hinterherhaken und sagen, Kinders, es handelt sich nicht um eine unabhängige wissenschaftliche Institution, sondern um eine politisch motivierte Aktivistengruppe, wo Personen gekauft wurden, die wissenschaftlichen Hintergrund haben. Das heißt, die Objektivität ist einfach nicht vorhanden. Sie haben Nachweise zu erbringen einer Ideologie, die ihnen vorher genannt wurde. Ja, und so ist es hier natürlich auch hier. Und es kommt sofort ein Beigeschmack, dass hier Personen am Werk sind, die klare Interessen einer bestimmten Geldelite und deren Absicherung der Macht verfolgen. Punkt. Es wäre ja aus meiner Sicht wichtig, dass dieses Thema der unbegrenzten Ausbeutung der Erde in einem weltweit angelegten Konzept durchaus diskutiert wird. Das finde ich ja absolut sinnvoll, dass man die Erde nicht einfach wild ausbeutet. Aber es geht hier nicht um die Interessen der Menschheit, die eben nicht im Fokus des Geldadels steht, der ja erst so reich wurde, indem man diese gigantische Vergewaltigung der Erde gnadenlos durchgezogen hatte. Denken wir an Monsanto und deren Einsätze zurzeit in der Ukraine mit der Schwarzerde, mit manipulierten Pflanzen und so weiter. Das ist ja wirklich gnadenlos. Und nun stehen quasi die Täter mit der Fahne der Moral ganz oben und wollen sich als Richter und vor allem auch als Vollstrecker gegen die Menschen aufspielen, die ja angeblich über die Jahrzehnte völlig versagt hatten und selber in Armut leben. Das ist diese Doppelmoral.
Lass uns mal als erstes kommen auf diese Klimahysterie, die nun wirklich mehr als umstritten ist, auch wenn man mit einem gigantischen finanziellen Aufwand eine angeblich 100%ige Einheit der Wissenschaft zu verkaufen sucht. Die Massenmedien sitzen halt mit in diesem gecharterten Boot der einfältigen Propaganda. TKP veröffentlicht hier ganz konkrete Aussagen aus dem Dossier und ich lese da mal rein. Da heißt es, die Verwaltung der planetarischen Gemeingüter würde eine Abkehr von den heutigen nationalistischen, isolierten Ansätzen des Umweltschutzes erfordern und die Tatsache anerkennen, dass unser Planet aus zusammenhängenden, voneinander abhängigen Systemen besteht. Anstelle eines fragmentierten, auf Verträgen basierenden Systems schlägt das Konzept der planetarischen Gemeingüter eine verschachtelte Governance-Struktur vor, die mehrere Regulierungsebenen umfasst, die hochgradig maßgeschneiderte lokale Maßnahmen ergreifen und alle von einem globalen Governance-Gremium überwacht werden.
Ja, das sind deutliche Aussagen und das bedeutet natürlich auch, dass keine Nation mehr ein souveränes Recht auf die Ausbeutung ihrer eigenen Ressourcen hat. Da dies Auswirkungen natürlich auf den gesamten Planeten auch hat, ist logisch. Wenn man diese Aussagen allerdings jetzt aktuell in den Kontext der massiven Kriegspropaganda gegen Russland stellt, das ist ja das rohstoffreichste Land der gesamten Erde, dann kann man die echten Hintergründe hier eventuell auch erahnen. Denn wenn es wirklich um die Umwelt oder den ominösen Klimaschutz ginge, dann würde man mit Sicherheit nicht parallel zu dem dringenden Notfallplan für die Erde gleichzeitig die gigantische Rüstungsmaschinerie in Gang setzen, die mit ihren Waffen eine dramatische Umweltverachtung ja an den Tag legt. Es liegt dabei auch nahe, dass viele Personen der UNO, Umweltschutzfunktionäre gewissermaßen, parallel zu ihren angeblichen Schutzmaßnahmen der Erde eine mächtige Rendite als Aktionäre, nämlich auch der Rüstungsindustrie, abgreifen. Also hier muss man schon mal ein bisschen auch kognitiv verknüpfen.
Lass uns mal weiter aus dem Dossier der UN lesen. Da heißt es wörtlich weiter: Das heutige System beruht auf dem souveränen Recht der Nationalstaaten, Ressourcen innerhalb ihrer nationalen Grenzen auszubeuten, ohne Rücksicht auf die globalen Folgen. Ich gehe da mal ganz kurz rein. Also so wie jetzt Beispiel europäische Länder wie Frankreich oder so in afrikanischen Ländern immer noch Edelstein oder andere wertvolle Minen ausbeuten, richtig?
Ja, das meinen Sie natürlich nicht, denn das sind ja die klassischen Kolonialmuster, die da noch sind. Oder auch wenn im Weißen Haus gesagt wird, wie kann es sein, dass der Herrgott ihr Öl ausgerechnet bei den Mullahs in Teheran verbuddelt hat und jetzt müssen die Amerikaner ihr Öl im Teheran verteidigen gegen die beispielsweise Iraner. Das ist ja die Absurdität, die dahinter steht. Grundsätzlich ist es ja gar nicht mal so verkehrt, darüber nachzudenken. Darf man in unbegrenzter Höhe die Rohstoffe ausbeuten und damit die Erde zu einem wirklichen Desaster umzufunktionieren mit dramatischen Umweltschäden? Oder muss das diskutiert werden? Aber die Diskutanten sind eben halt ganz spezielle Personen und nicht die, die sich für die Menschen interessieren. Das wird nur vorgeschoben.
Ja, lass uns mal weiterlesen, weil es ist wirklich unglaublich und nährt jede Verschwörungstheorie, die zu diesem Thema schon kursiert. Es heißt also in dem Dokument, in dem Dossier der UNO weiter: Ein Konzept der globalen Verantwortung für planetare Gemeingüter als Umweltressourcen, von denen wir alle abhängen, würde diesem Kernverständnis des Völkerrechts direkt zuwiderlaufen und auf heftigen Widerstand stoßen, auch von Entwicklungsländern, die einen solchen Schritt als Beeinträchtigung ihrer Fähigkeit zur raschen Entwicklung ansehen könnten. Die wissenschaftliche Erkenntnis wird jedoch immer klarer und unumstößlicher. Ohne eine grundlegende Änderung der Governance-Rahmenbedingungen wird unser Planet zunehmend instabiler, unberechenbarer und unbewohnbar werden. Die planetarischen Gemeingüter sind möglicherweise die einzige Möglichkeit, den systemischen Wandel im Anthropozän zu bewältigen. Na, Herr Popp, was sagst du dazu?
Naja, das ist eben halt das ganz Klassische. Interessanterweise werden hier die sogenannten Drittländer, die wir gerade schon hatten, immer wieder als besonders schützenswert genannt. Also genau die Länder, denen man unter den Augen der UN und mit dem aus meiner Sicht bewussten Wegsehen der Welthandelsorganisation über Jahrzehnte allen möglichen Sondermüll ungeschützt irgendwo auf den Boden entsorgt haben, wo dann kleine Kinder gespielt haben, die reihenweise an Vergiftungen starben. So, und jetzt plötzlich fängt man an, genau diejenigen, die das mitgetragen hatten, die finden jetzt plötzlich ihre Moral wieder. Ganz abgesehen von den wichtigen Schutzimpfungen, das hatten wir ja auch gerade mit den bekannten Folgen, Schäden, die man ja auch schon regelmäßig probiert hat in sogenannten Drittländern. Oder denken wir an die systematische Zerstörung der kleinen Wirtschaftseinheiten in Afrika, was wir auch gerade besprochen hatten, wie Bauern, die versuchen, autark ihre Dörfer zu versorgen. Man hat diese Bestrebungen unter den Augen der UN weitgehend zerstört, dass man sich in einem Dorf selbst ernähren kann, ohne von außen abhängig zu sein, nämlich um sie von der westlichen Industrie abhängig zu machen. Und genau diese Architekten der Zerstörung, die wir auch in der UN finden, die auch durch diese sogenannten Maßnahmen ihren Reichtum erst aufbauten, genau diese erinnern sich jetzt plötzlich daran, dass man diesen armen Menschen in der dritten Welt wirklich helfen muss. Also wer soll denn das noch glauben?
Ja, sehen wir noch mal genauer hin. Wer steht denn hinter den Empfehlungen für den Zukunftsgipfel 2024? das Strategiepapier, das heißt Towards a Planetary Commons Approach for Environmental Governance. Das wird von der Global Challenges Foundation, dem United Nations University Center for Policy Research und dem Potsdam Institut für Klimafolgenforschung herausgegeben. Ja, das bedeutet eigentlich, dass die gleichen Akteure, die das Problem definiert haben, uns jetzt auch die Lösung anbieten, richtig?
Genau, die das Problem letztendlich definiert haben und auch mit zu verantworten haben, denn das sind ja die Organisationen, die von den Architekten der neuen Weltordnung erst installiert wurden als NGOs. Oder wie Professor Johann Rockström, das ist ein Direktor des Potsdamer Institut für Klimaforschung und Vorstand des Global Challenge Foundation, das hat er schon 2015 gesagt, ich zitiere, ich habe das gerade aufgerufen, ich kann keinen anderen Weg sehen, als dass 200 Nationen, das sind also alle, die es gibt, einen Teil ihrer Entscheidungshoheit an eine globale institutionelle Verwaltung abgeben müssen. Wir müssen mit den Institutionen arbeiten, die wir haben. Und es gibt nur eine Institution, die global ist, die UNO. Na, wunderbar. Also die Ankündigung, wir brauchen dringend die Einweltregierung. Also eigentlich Stoff für einen neuen James-Bond-Film. Der Böse ist damit schon im Prinzip geklärt.
Also ein Teil der Entscheidungshoheit an eine globale institutionelle Verwaltung abgeben. So lautet die Herausforderung der Menschheit jetzt, wenn die UN sich durchsetzen. So wie die WHO, ja, was die Gesundheit angeht, gesagt hat, dass alle ihre Verantwortung abgeben müssen an die WHO, die dann entscheidet, was gesund ist und was nicht gesund ist. Und wenn es nicht gesund ist, was dagegen getan werden kann, was meistens mit einer schmerzhaften Spritze in den Oberarm zu tun hat. TKP übrigens bringt hier einen schon fast amüsanten Zusammenhang, wenn es nicht so ernst wäre. Das heißt, da heißt es wörtlich, das PIK, also das Potsdam-Institut für Klimaforschung, hat übrigens gerade eine Studie veröffentlicht über 2 Jahrzehnte Klimapolitik zur Begrenzung der CO2-Produktion. Von 1.500 untersuchten Politiken seien immerhin 63 wirksam gewesen, von 1.500. Die Studie vermeidet dann allerdings den sogenannten Erfolg in Relation zu den absoluten Zahlen zu setzen. Ist auch verständlich, denn in 18 Jahren wurde mit riesigem finanziellem Einsatz gerade mal eine Reduktion von 0,15% erreicht. Die Steuerzahler wurden erfolgreich geschröpft und der Reichtum zu den Oligarchen und zu den glücklichen Milliardären verschoben. In dem neuen Papier, so sieht's für mich aus, geht's also vor allem um die Geldmacht.
Ja, genau so ist das. Und um 0,15%, also die CO2-Emissionen zu reduzieren, was letztendlich dazu führt, dass die Pflanzen schlechter wachsen und so weiter. Wir müssen das auch immer wiederholen. CO2 ist kein Gift, sondern Lebenselixier für organisches Leben. Noch einmal ganz wichtig, die Firma Air Liquide beispielsweise, ein großer Konzern in Frankreich, der stellt sehr teuer große Kartuschen, die auf LKWs geladen werden, mit CO2 her, damit sie beispielsweise in großen Gärtnereien und in Gemüseanlagen gesprüht werden auf die Pflanzen, damit sie besser gedeihen. Und wenn das ein Gift sein soll, dann frage ich mich, ob Sie den Schuss überhaupt noch gehört haben. Ich frage mich, wie kann man solche Paradoxien überhaupt unter das Volk bringen, aber am schlimmsten ist für mich, dass Personen mit wissenschaftlichem Hintergrund und akademischen Graden dieses perverse Spiel mitspielen.
Ja, und in Wirklichkeit müsste eigentlich nur immer wieder, vor allem von den Hofberichterstattern, ja, die ja voll mit drin hängen, die Frage gestellt werden, was ist wirklich CO2? Und man würde schnell darauf kommen, dass natürlich die Pflanzenwelt, die Bäume, das Gemüse, die Blumen, ja, wie die, alle diese Gewächse brauchen dringend CO2. Wir Menschen stoßen es aus durchs Atmen. Und ich habe früher oft Übungen gemacht. Man soll ja immer ein bisschen mehr geben als nehmen. Ich nehme die frische Luft, stoße dabei das CO2 aus Und du hast ja öfter schon drüber gelacht. Ich mache dann oft 2 Einatmer und 3 Ausatmer beim Laufen, damit ich ein bisschen mehr abgebe. Denn geben ist ja besser als nehmen. Und das tut der Natur gut, auch die pupsenden Kühe. Da hat man Legenden, Märchen jetzt in die Welt gesetzt, die von vielen Menschen unreflektiert in privaten Diskussionen oder sogar in Talkshows wiederholt werden, wo du eigentlich nur noch völlig fassungslos den Kopf schütteln kannst.
Ja, man kann das nur wirklich bestätigen. Und deshalb machen wir hier auch ein solches Gezeter um das CO2, weil es dringend rehabilitiert werden muss als Täter und als Schuldiger für irgendwelche Probleme auf der Erde. Wir haben kein CO2-Problem, sondern wir haben ein Problem von einer Gruppierung von Machtinhabern, die irgendwelche Geschichten sich ausdenken. Denn alleine gucken wir uns an, dieser Riesenmarkt, der entstanden ist, indem man gesagt hat, wir verkaufen jetzt Kubikmeter an Luft und nennen es CO2-Zertifikat. Wer partizipiert von den Geldern? Das sind dieselben Architekten, die das entwickelt haben. Und wird dadurch weniger CO2 ausgestoßen? Nein, natürlich nicht. Es wird nur teurer. Das bedeutet, die Leute fliegen heute genauso wie vorher, aber sie haben weniger zum Leben übrig. Und dieses weniger, also das, was sie an mehr bezahlen müssen für ihre Kosten, das geht genau in die Kassen dort rein. Und da sind wir wieder beim Geldsystem und bei der Umverteilung. Weil es reicht eben nicht mehr, einfach nur abzugreifen über Steuern von Staaten, sondern man muss jetzt eben halt noch weitere Wege gehen.
Die schmutzigen Klauen greifen weiter um sich. Ich möchte mal dieses Bild ganz kurz hier ins morphogenetische Feld setzen, damit ihr wisst, wie so etwas aussieht, wenn man Macht an sich reißt und in seiner Gier kein Ende mehr kennt. Und diese dunklen Strukturen, die gilt es durch Licht zu verhindern und zu bekämpfen, was wir montags, mittwochs und freitags in unserem Abendgebet machen. Und am Ende, es bleibt gar keine Frage, am Ende siegt das Licht. Und das Dunkel wird dem Bach runtergehen, so wie es auch in den Prophezeiungen im Alten und Neuen Testament geschildert ist, dass dann die Fürsten und Könige dieser Welt sich vor Angst hinter Felssteinen verbergen wollen. Doch das Licht oder der Schöpfer oder der Richter findet sie und richtet sie dann gnadenlos. Und das soll nicht Anlass zur Schadenfreude geben, sondern soll lediglich ein Hinweis darauf sein, dass die Schöpfungsgesetze genau arbeiten, ganz genau, und dass all diese Entwicklungen, die hier in diese Welt gesetzt wurden und alles unter Druck gesetzt haben, enttarnt, offenbart und gerichtet werden.
Genau, und wer die Karma-Lehre verstanden hat, der weiß, dass sich auch niemand davor schützen kann, wie du gerade sagst, indem er sich versteckt. Das sind eben die Gesetze der Natur. Wir können das vergleichen mit Wasser. Wenn wir Wasser anfangen zu kochen bei einer bestimmten Luftdichte und einer bestimmten Situation, kocht Wasser bei ca. 100 Grad, wissen wir alle. Wir können die Natur nicht überlisten, indem wir ganz heimlich in eine Höhle gehen, ganz heimlich, wo die Natur uns vermeintlich nicht sehen kann, und lassen das Wasser im Prinzip auf 100 Grad erhitzen und dass es dann nicht kocht, weil wir die Natur damit überlistet haben. Nein, das kocht überall bei 100 Grad. So einfach ist es. Da kann man sich nicht vor verstecken. Genauso wenig, wie man sich vor einer karmischen Situation, einer Wechselwirkung letztlich auch herauslösen kann, indem man meint, man kann sich in den besten und teuersten Bunker verstecken oder in eine Raumfähre ins All schießen lassen, wo einen der liebe Gott dann nicht erreicht. Also da gibt es ja so wirklich so absurde Geschichten von Menschen, und das zeigt sich damit. Die Natur ist allumfassend und funktioniert immer.
Und ist unbestechlich. Und ich hoffe ja, dass wir das noch erleben werden, dass dieser Ruckwechsel, der sich hier lange abzeichnet, wir befinden uns ja in diesen Prozessen, dass wir das noch wirklich bewusst erleben dürfen. Ja, ihr Lieben, wir kommen zum nächsten Thema, das uns natürlich hier alle seit Tagen beschäftigt. Das ist die Verhaftung des Telegram-Gründers und Chefs Pavel Durov. Und er ist geborener Russe, besitzt aber mehrere Staatsbürgerschaften, unter anderem auch neben der russischen die der Vereinigten Arabischen Emirate. Und Er besitzt die französische Staatsbürgerschaft. Pavel Durov wurde in Paris am Samstag verhaftet. Alle möglichen Experten fragen sich jetzt, was wird mit Telegram? Wir wissen es auch nicht. Wir können nur immer wieder darauf hinweisen, dass wenn Telegram aus irgendwelchen Gründen abgeschaltet werden sollte, wovon wir nicht ausgehen. Aber es ist so wenig alles voraussehbar, dass wir auch mit Überraschungen durchaus rechnen können. Und wir weisen euch immer wieder darauf hin, dass unser Programm, der Podcast, Abendgebete, aber auch alle Meldungen, die wir einstellen, auf meiner Webseite gespiegelt werden. Und wir würden, falls es Telegram so nicht mehr gäbe, natürlich immer auf dieser Webseite weiterarbeiten. Es ist auch möglich, dass, wenn ihr ein iPhone habt, dass Apple die App einfach bei euch rauslöscht. Und wir hatten Chris von Privacy World, einen absoluten IT-Experten, gebeten, mal in einer Sprachnachricht zusammenzufassen, auf was es jetzt ankommt. Ihr findet diesen, wir haben es als Sonderpodcast deklariert, den findet ihr kurz vor diesem Podcast Stabil durch den Wandel, falls ihr euch das in Ruhe nochmal anhören wollt. Es gibt so ein paar Schritte, die ihr gehen könnt, um euch da sicherer zu machen vor Willkür, beispielsweise bei iPhone, bei Apple. Und jetzt wird natürlich, es gibt viele Stimmen, es gibt hohes, großes Entsetzen, dass man einen einflussreichen Mann wie den Telegram-Chef Pavel Durov so einfach in den Knast bringt. Zumal er, wie es heißt, so gut wie 1 Milliarde Nutzer hat. Bei 8 Milliarden ist das eine ganze Menge. Und es dürften jetzt nach diesem Skandal noch mehr Menschen von Telegram erfahren haben. Vor allem in dem Zusammenhang, dass der Eigentümer eben sich auf keine Kollaboration mit Regierungen einlässt, die zensieren wollen. Und es gibt auch viele Spekulationen, wer steckt hinter der Verhaftung? Sind es die Amerikaner? Na, die Russen sind es nun diesmal bestimmt nicht, aber wer könnte es sein? Und wir haben hier einen Artikel von Antispiegel, von Thomas Röper, geöffnet, der spricht über die mögliche Rolle des französischen Präsidenten Macron, der ja eigentlich schon längst nicht mehr Präsident sein dürfte, weil die Wahlen vor über 50 Tagen klar gemacht haben, dass er jedenfalls am Ende ist. Aber da er sich weigert, irgendwelche Koalitionen da zustande zu bringen, sitzt er da halt noch im Élysée-Palast. Und in dieser Nachricht sagt Thomas Röper, ein Analyst der russischen Nachrichtenagentur TASS hat in einem Artikel eine ganz andere interessante These aufgestellt, für die er gute Indizien anführt und die er in den Zusammenhang mit anderen Merkwürdigkeiten bei früheren französischen Wahlen bringt. Und da vielen deutschen Lesern diese Zusammenhänge nicht bekannt sein dürften, hat Röper den Artikel übersetzt und wir gehen da mal kurz rein. Dieser Analyst von TASS, der heißt André Nizamutdinov. Und er sagt, ihm sei bei der eiligen Erklärung von Präsident Macron etwas aufgefallen. Nämlich der hat sofort darauf hingewiesen, dass die Entscheidung, Durov zu verhaften, keineswegs politisch sei. Und hat erinnert an die völlige Unabhängigkeit des Justizsystems in Frankreich. Aber, sagt der Analyst, wenn das wirklich so ist, wie Macron behauptet, warum musste er dann überhaupt so eine Erklärung abgeben? Wie wir wissen, wird haltet den Dieb am lautesten von denen gerufen, die den Verdacht von sich abwenden wollen. Und er sagt, diese Erklärung von Herrn Macron hat übrigens nicht nur seine Aufmerksamkeit erregt, auch die New York Times hat das einen ungewöhnlichen Schritt genannt und angemerkt, dass es für französische Spitzenpolitiker üblich sei, sich in der Anfangsphase von strafrechtlichen Ermittlungen nicht zu äußern. Und die Worte des französischen Präsidenten waren nicht überzeugend genug, wie der amerikanische Unternehmer Elon Musk bei X gesagt hat. Da hieß es wörtlich: Es wäre nützlich für die Weltgemeinschaft, mehr Details darüber zu erfahren, warum Durov verhaftet wurde. Und ehrlich, da ist wirklich wenig bis jetzt offenbart worden. Und wir hatten ja auch gesprochen über den Gründer von Rumble, also diesem Video- und Hosting-Service, frei, ne, die lassen sich auch nicht zensieren. Die sind in Frankreich abgeschaltet worden oder haben sich selber da rausgezogen, weil sie gesagt haben, nee, wir kollaborieren mit der französischen Regierung nicht. Und Chris Pawlowski, der Gründer von Rumble, der wird hier wörtlich zitiert auf X und hat gesagt, wenn Sie, Herr Macron, sagen, dass Sie sich für die Meinungsfreiheit einsetzen, lügen Sie. Wir mussten Rumble in Frankreich abschalten, weil Sie sich nicht für die Meinungsfreiheit einsetzen. Und er fügte hinzu, dass Frankreich Rumble bedroht und nun eine rote Linie überschritten hat, indem es eben Pavel Durov vermutlich deswegen verhaftet hat, weil er keine Zensur ausübt.
Naja, und hier gilt das ganze Prinzip natürlich, wer sich rechtfertigt, der klagt sich an. Da muss man nochmal auf Herrn Macron zurückkommen, denn nach diesem Motto, haltet den Dieb, er hat mein Messer im Rücken, so ungefähr ist das Ganze für mich so zu argumentieren, da wird schon ziemlich deutlich, es gibt noch gar keine Anklage, aber er weiß, welches politisches Moment dahinter steht. Und er weiß, dass das eben halt schon eine Sache ist von einer größten diplomatischen Relevanz, gerade weil die Franzosen momentan nicht regierungslos, denn die Regierungen, die spielen im Prinzip weiter ihre Rolle, auch ob da jetzt ein Parlament besetzt ist oder nicht, das ist nicht wirklich entscheidend, wie wir wissen. Das beweist sich übrigens an solchen Situationen auch immer, dass es auch ohne Regierung läuft. Aber es ist schon wirklich interessant, dass hier eine ganz deutliche Aussage stattfindet und man merkt hier auch, dass die ehemaligen auch Mitspieler anfangen, sich immer mehr jetzt auch herauszuziehen und schon ihre Fahne wieder so ein bisschen in den anderen Wind zu hängen. Da sind sie natürlich immer ganz, ganz schnell dabei. Und man spürt, wenn jetzt ein Donald Trump nach USA kommt, wenn wir jetzt einen sogenannten Rechtsruck haben, rechts ist übrigens nur eine Richtung und nichts Extremistisches. Das heißt, dass jetzt die nationalen Interessen eine Rolle spielen, sowohl in USA als auch in Europa und so weiter, dass dann natürlich auch die Presse und alle Mitspieler des alten Systems, der demokratischen Strukturen aus dem Weißen Haus, jetzt auch schon anfangen, so sich ein bisschen umzuorientieren. Da ist man dann ganz praktisch.
Also wir hüpfen jetzt mal aus dem Weißen Haus wieder in den Élysée-Palast und hören hier weiter, was der russische Analyst mitteilt. Die Pariser Staatsanwaltschaft hat veröffentlicht, dass gegen Durov eine Reihe sehr schwerwiegender Anklagen vorliegen, darunter Terrorismusfinanzierung, Wäsche von Erlösen, die aus Straftaten stammen und sogar Kinderpornografie. Für jeden dieser Punkte droht eine hohe Strafe. Nun hat Herr Durov sich an den Dingen nicht selber beteiligt, sondern ihm wird vorgeworfen, dass er es bei Telegram zugelassen hat, dass andere Gruppen dies tun. Aber vielleicht, heißt es hier, war der Hauptgrund die Weigerung des Telegram-Mitbegründers, mit der französischen Regierung zusammenzuarbeiten. Für Emmanuel Macron war diese Weigerung offenbar deswegen besonders schmerzhaft, da der französische Präsident, wie sich herausstellt, Telegram aktiv nutzt. Und nicht nur er. Laut der europäischen Ausgabe von Politico ist Telegram bei den Mitgliedern der französischen Regierung und den politischen Anhängern Macrons sehr beliebt. Obwohl dieser Messenger im Land insgesamt deutlich hinter anderen Angeboten zurückbleibt. Laut einer Erklärung der Staatsanwaltschaft wurde Durov im Rahmen einer Untersuchung festgenommen, die schon am 8. Juli begonnen hatte. Und das war eben, ja genau, kurz vor den Parlamentswahlen, bei denen die präsidentenfreundliche Partei in der ersten Runde krachend gescheitert ist. Also es war insgesamt eine Niederlage für Herrn Macron und es liegt auf der Hand, dass der Präsident und sein Umfeld versucht sein könnten, ihre Misserfolge auf eine russische Einmischung zurückzuführen. Das macht man ja immer im Westen. Telegram, heißt es hier weiter, war als vermeintliche Basis für eine solche Einmischung ideal geeignet und außerdem hätte sich ein gehorsam gewordener Service als hervorragendes Instrument zur Lösung innenpolitischer Probleme erwiesen. Aber Durov hat es verweigert, mit ihm zusammenzuarbeiten und es wurde ein Verfahren gegen ihn eröffnet. Wenn Emmanuel Macron tatsächlich, wie bei Politico behauptet, ein aktiver Telegram-Nutzer ist, dann kann man davon ausgehen, dass ihm die zahlreichen kritischen Meinungen und die scharfen Memes, die dort kursieren, bekannt waren. Und dann waren ja auch noch die Olympischen Spiele in Paris, während derer die Zahl der Verspottungen gegen die Organisatoren der Spiele und den französischen Präsidenten persönlich um ein Vielfaches angestiegen war. Insgesamt hatte Macron allen Grund, eine große persönliche Antipathie gegen Durov zu hegen und die Strafverfolgungsbehörden anzuweisen, sich mit diesem Russen zu befassen, der sich zu seinem Pech als Inhaber eines französischen Passes entpuppte.
Naja, wir sind hier in einer Situation der totalen Doppelmoral. Wenn wir sehen, dass der Macron selbst Telegram nutzt und übrigens auch viele deutsche Politiker, auch viele Mainstreamer dies nutzen, aber sie kommen nicht durch, weil nämlich die alternativen Denker zum Beispiel, die auch aus unseren Reihen sind und so weiter, sich wesentlich mehr mit diesen Themen schon seit Jahren oder Jahrzehnten sogar schon beschäftigen. Und die haben einen anderen Anspruch, als einfach nur irgendeine Propaganda dort reingespielt zu bekommen. Das ist genau wie mit diesen kurzen Videoclips, die dann immer laufen, wenn man jetzt YouTube beispielsweise aufruft. Da hat dann eben halt irgendwann ja mal Bundeskanzler Scholz dann einen Clip machen lassen für viel Geld, wo er gezeigt hat, was er in seiner Aktentasche hat. Wen interessiert denn das? Und man hat festgestellt, ich habe das gerade gelesen, dass zum Beispiel die sozialen Medien und dazu gehören auch diese Telegram-Messenger und so weiter und so fort, zum Beispiel am meisten bei den Wählern der AfD genutzt wird. Das ist auch interessant. Und aus diesem Grunde muss man natürlich versuchen, das zu verteufeln. Ich habe ganz viele Bundesbehörden gesehen in der Bundesrepublik Deutschland, die auch tatsächlich in Telegram reingegangen sind. Aber die haben dann, was weiß ich, 6.000 oder 7.000 Abonnenten und da verrecken sie dann und da passiert dann einfach nichts. Weil es ist einfach eine große Spielwiese auch der alternativen Denker. Und da sie diese Spielwiese nicht erobern können, wollen sie sie halt abschaffen. Nehmen wir mal an, sie könnten sie erobern, dann würden sie es natürlich ganz anders sehen. Das ist übrigens vergleichbar mit dem Wahlalter. Die Grünen wollten die ganze Zeit, dass das Wahlalter auf 16 runter reduziert wird, weil sie geglaubt haben, dass die Leute ideologisch im Sack sind. Jetzt stellt man aber fest, dass genau die jungen Leute übermäßig tatsächlich mit ihrer Heimat verbunden sind, mit ihrer eigenen Struktur, mit ihrem Patriotismus letztendlich übereinstimmen und sagen, nein, wir wählen genau anders. Plötzlich hört man von den Grünen nichts mehr. Halt so, wie es passt.
Doch, wir hören was von den Grünen. Frau Baerbock hat jetzt in Sachsen oder Thüringen, ich komme gleich drauf, hat sie gesagt, wir schaffen das. Also sie hat historische Worte benutzt, um zu zeigen, wie stark die Grünen sind.
Ja, wir haben es gesehen. Yes, we can und wir schaffen das. Das waren die Zerstörer im Prinzip sowohl der amerikanischen als auch der deutschen Strukturen, die einmal gesunder waren. So ist es ja.
Andreas, im Zusammenhang mit Pavel Durov, der Verhaftung, ist in derselben Zeit jetzt gerade ein Zitat von Mark Zuckerberg, also dem Facebook-Chef, veröffentlicht worden. Wir haben ja eine Meldung der Berliner Zeitung vorliegen, also kein Verschwörungsorgan. Und da heißt es, da sagt Zuckerberg selbst, dass Facebook während der Pandemie unter Druck gesetzt worden sein soll, Inhalte zu zensieren. Also das ist ja was ganz Neues, das habe ich ja noch nie gehört. Es ist halt nur erstaunlich, dass das nun von Herrn Zuckerberg selber kommt, der zudem bedauert, dass er sich diesen Forderungen gebeugt habe.
Ja, da stinkt irgendwas, da komme ich nicht so ganz mit klar. Wenn er denn wirklich so erschüttert ist über die Einflussnahme des Weißen Hauses auf seine Dienste, dann frage ich mich, warum er sich jetzt meldet und nicht damals, als er warm und trocken im Sessel war und wurde im Prinzip von der gesamten Regierung noch entsprechend protegiert. Und das ist ja das Entscheidende, was dahinter steht. Also ich nehme ihm das nicht so einfach ab, aber wir sehen eines, Zuckerberg ist natürlich auch ein Unternehmer und der ist natürlich auch eingebunden mit denjenigen, die auch die Demokraten mitsteuern. Das sind ja dieselben Leute, die auch versuchen werden, jetzt die Republikaner zu steuern. Das ist ja einfach nur für uns außen die rote oder die grüne Fahne, damit wir eben sagen können, wer ist denn jetzt eigentlich dran? In Wirklichkeit sind es immer dieselben. Und der Facebook-Chef, der fängt an, sich offenbar jetzt ein bisschen umzuorientieren, weil man vermutlich weiß, dass Harris, Kamala Harris nicht funktionieren wird und der neue Präsident Donald Trump heißen wird. Und da muss man natürlich schon auch ein bisschen vorbeugen.
Muss ich ganz kurz korrigieren. Die heißt nicht Kamala, sondern Kamala.
Oh, Kamala, Entschuldigung. Mit Kamel wollte ich damit nichts gesagt haben. Entschuldigung.
Ja, das ist sehr wichtig. Mir erscheint das fast ein bisschen. Wir haben ja nun Endspurt bei den US-Wahlen. Im November wird ein neuer US-Präsident gewählt. Andreas, ist das möglich, dass Mark Zuckerberg jetzt noch mal auf die Seriosität, auf das gute Wollen, auf die freie Meinungsäußerungsmöglichkeit bei Facebook, beziehungsweise jetzt heißt der Verein ja Meta, hinweisen will, um damit klarzumachen, nein, also jetzt würden wir sowas nicht mehr mitmachen.
Also Facebook ist für mich also da ganz klar opportunistisch unterwegs. Sie haben ganz klar gegen X und all gegen diese Dinge und Twitter sind sie damals vorgegangen und haben ganz, ganz klar als Apparatschicks eine autokratische Regierung mit dramatisch unterstützt. Und wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Und wenn er 100-mal die Wahrheit spricht, und ich nehme ihm das nicht ab, Zuckerberg hin oder her, ob er in der Lage ist, das intellektuell zu verstehen. Ich schätze mal schon, er hat gute Berater, aber ich nehme ihm das schlicht und ergreifend nicht ab, dass er sich jetzt plötzlich besinnt, wo die Fahnen drohen, in die andere Richtung zu gehen, schnell noch mit rüber zu springen auf das Konkurrenzschiff. Eigentlich ein bisschen übersichtlich. Wobei man dazu sagen muss, es kann natürlich auch sein, dass da eine politische Strategie hintersteht, die sich mir noch nicht erschließt, aber wir werden das ja weiter beobachten.
Also, es gibt einen von Zuckerberg unterzeichneten Brief, der liegt dem Wall Street Journal vor. Und der Brief, der in Auszügen in der Nacht von Montag auf Dienstag veröffentlicht wurde, ist an den Vorsitzenden des Justizausschusses des Repräsentantenhauses gerichtet, Jim Jordan. Zuckerberg bedauere also die Entscheidung seines Unternehmens, den Forderungen nachgegeben zu haben. Und dann heißt es wörtlich weiter: Im Jahr 2021 setzten hochrangige Beamte der Biden-Administration, einschließlich des Weißen Hauses, unsere Teams monatelang wiederholt unter Druck, bestimmte Covid-19-Inhalte zu zensieren, einschließlich Humor und Satire. Es sei zwar Metas bzw. Facebooks Entscheidung gewesen, ob Inhalte entfernt werden sollten, aber der Druck der Regierung war falsch und Zuckerberg wörtlich: Ich bedauere, dass wir uns nicht deutlicher dazu geäußert haben. Weiter heißt es, dass das Unternehmen wörtlich einige Entscheidungen getroffen hat, die wir im Nachhinein und mit neuen Informationen heute nicht mehr treffen würden und dass ich der festen Überzeugung bin, dass wir unsere inhaltlichen Standards nicht aufgrund des Drucks einer Regierung in die eine oder andere Richtung gefährden sollten. Und wir sind bereit, uns zu wehren, wenn so etwas noch einmal passiert.
Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie Zuckerberg denn jetzt konkret Taten letztendlich folgen lässt. Genauso wie er damals eine verfehlte Corona-Politik aufgrund des Druckes, den man ausgeübt hatte gegen ihn, verfolgt hat und damit viele Menschen in eine Entscheidung mitgetrieben hat als Mitverantwortlicher, dass sie in die Spritze gelaufen sind, wo sie vielleicht nicht reingelaufen wären, wenn er sich dagegen gestellt hätte. Wir dürfen nicht vergessen, wie viel Anhänger jetzt Zuckerberg hat. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wenn er es ernst meint, müsste er ja mit Riesenkampagnen genau genau eine Gegenaufklärung jetzt auch machen, um darauf hinzuweisen, wie die Staatsmechanismen und der direkte Einfluss der Zensur auf solche großen Unternehmen wie Facebook oder Meta, wie es ja heißt, eben wirkt. Und wenn er das jetzt nicht macht, dann ist das mehr oder weniger eine Nebenmeldung, die dann von der Berliner Zeitung nebenbei dann mal in diesem Fall dargestellt wird. Aber ansonsten verläuft es auch wieder im Lande. Wir werden mal sehen, was jetzt passiert.
Also was mir auffällt, ist, dass Herr Zuckerberg sich überhaupt nicht äußert über die Eingriffe der Regierung, als es um die US-Wahlen vor 4 Jahren ging. Das ist bekannt geworden, wie da zugegriffen wurde und wie da eingegriffen wurde und zensiert wurde. Das haben ja auch einige Verantwortliche, die dann die Unternehmen verlassen haben, geäußert im Nachhinein. Sondern es geht jetzt nur um ein paar Fehler in der Covid-Pandemie, die ja längst alle hochgepoppt sind, wo man vielleicht, weil eventuell die Nutzer ein bisschen unbequem werden und nachfragen, irgendwie watteweich darauf reagiert.
Ja, er könnte sich jetzt outen und daraus ein großes Werbesystem auch ableiten. Das könnte er machen, indem er sich jetzt hinstellt als Erster und sagt, Asche auf mein Haupt, ich habe diese Spiele der Unterdrückung und der Zensur mitgespielt und ich werde das in Zukunft nicht mehr machen. Das reicht nicht, dass er das irgendeinem Richter schreibt oder irgendeinem Repräsentanten der Regierung oder im Weißen Haus, sondern das muss er seinen Menschen, seinen Kunden sagen, dass er das getan hat und dass das nie wieder vorkommen wird. Er könnte eine große Ansprache halten von einer gigantischen Größenordnung von Millionen von Kunden. Es laufen ihm doch sowieso momentan viele weg, und die gehen zu X und anderen rüber. Er könnte damit auch versuchen, Leute wieder zurückzuholen, aber dann auch ganz klare Aussagen und sich dann auch anklagen.
Wird wahrscheinlich nicht passieren. Und wir sprechen ja auch oft über die Rolle von Elon Musk als ehemals Twitter, jetzt X-Chef, der sich für die Meinungsfreiheit einsetzt. Manche nehmen ihm das immer noch nicht ab. Ich denke, da wird schon ein Teil wahr sein. Es ist ja interessant, dass jetzt, Andreas, diese sozialen Netzwerke, die führenden, doch immer wieder unter Beschuss kommen oder ein bisschen auch beleuchtet werden. Etwas Ähnliches, aber doch in Wirklichkeit ganz anderes, passiert im Moment auch wieder in Deutschland. Wir haben hier vielfach berichtet über das Portal Multipolar. Paul Schreier unter anderem und sein Kollege, die haben ja die RKI-Protokolle per Gericht sozusagen veröffentlichen lassen und die sind zunächst geschwärzt, teilweise geschwärzt veröffentlicht worden. Dann gab es freie Journalisten, die die ungeschwärzte Version in Umlauf gebracht haben und vieles ist seitdem passiert. Öffentliche Diskussion auch in den Mainstream-Medien, die allerdings auch schon wieder abgeflaut ist, als ob nichts wäre. Und Multipolar, also ich würde mal wirklich sagen, das sind so die ersten oder das sind die Journalisten der ersten Stunde, die im deutschsprachigen Raum Licht ins Dunkel gebracht haben. Und die werden jetzt angegriffen von der Landesmedienanstalt. Und zwar die Landesanstalt für Medien NRW, die hat Multipolar am 23. August, also vor 5 Tagen, in einem Brief mitgeteilt, dass mehrere der Beiträge dort veröffentlicht nicht der journalistischen Sorgfaltspflicht genügen würden. Also ich meine, wenn Sie mal solche Briefe bitte auch an ARD und ZDF schicken würden und an andere große Hofberichterstatter. Ich glaube wirklich, es hackt langsam. Und diese Landesanstalt für Medien, die sitzt in Düsseldorf und sie ist die Aufsichtsbehörde für private Medien mit Sitz in Nordrhein-Westfalen. Die verfügen über einen Jahresetat von gut 20 Millionen Euro. Die werden gespeist aus den Rundfunkgebühren, also ihr bezahlt die. Und Multipolar, das wird hier berichtet, hatte bislang keinerlei Kontakt zu dieser Behörde. Von dort beruft man sich in dem Schreiben auf Paragraph 19 des Medienstaatsvertrags, in dem es heißt, dass Medien wörtlich den anerkannten journalistischen Grundsätzen zu entsprechen haben und Nachrichten mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf Inhalt, Herkunft und Wahrheit zu prüfen sind. Und Ja, seit 2020 sind die eben auch für die Online-Medien zuständig. Und erstmal, bevor wir jetzt zu den Punkten kommen, die da moniert werden, Andreas, es könnte ja sein, dass man hier eine Spirale einschaltet, also dass man mal bei denen oder mit denen anfängt, um das Ganze dann nach weiter oben zu jazzen.
Naja, das ist eigentlich aus meiner Sicht ein erbärmlicher Versuch und ich glaube auch, dass der scheitern wird, dass wenn man jetzt hier die journalistische Sorgfaltspflicht anmahnt, ausgerechnet bei dem Thema Corona, wo im Sammelsurium die gesamte öffentlich-rechtlich finanzierte Medienwelt, inklusive vieler privaten großer journalistischen Veröffentlichungsmedien, dass die gnadenlos versagt haben und letztendlich nichts weiter gewesen sind als Sprachrohre der Regierung. Hier jetzt irgendwelche Kleinigkeiten zu finden, da geht es einfach nur darum, die und das Unternehmen nämlich jetzt letztendlich um den, wie heißt er denn nochmal, Multipolar, um die
Paul
letztendlich mit
Schreier.
dem Paul Schreier, der ein hervorragender Mann ist, um ihn mit Schmutz zu bewerfen. Dass man dann sagen kann im Nachhinein, wenn die Dinge nämlich jetzt hochgehen und irgendwann tatsächlich Prozesse kommen und so weiter, dass man dann genügend Futter jetzt anfängt aufzubauen für Prozesse, dann einen Nebenprozess gegen Paul Schreier zu führen und Multipolar, um zu sagen, der arbeitet nicht sorgfältig und so weiter und so fort. Ich glaube, man bereitet hier eventuelle Prozesse vor, die drohen, um dann zu sagen, nach dem Motto, okay, jetzt haben wir erstmal genügend Futter und da gibt es dann verschiedene aktenkundige Vorgänge, mit denen man dann auch ablenken kann, auch in den Medien, die dann nachher diese Prozesse begleiten. Also das Ganze stinkt zum Himmel.
Ja, und was wird denn jetzt hier konkret moniert? Da wollen wir mal reingehen in dieses vorliegende Schreiben. Es gibt insgesamt vier Passagen, schreibt Multipolar. Die haben das ja selber hier veröffentlicht. Das sind Passagen aus Artikeln und Interviews, die 2022, 23 und 24 erschienen sind. Bei allen Texten geht es um die Corona-Krise. Beanstandet werden in sämtlichen Fällen Aussagen, die den Regierungsverlautbarungen entgegenstehen. Erstes Beispiel, wir werden sie nicht alle durchnehmen, weil es ein bisschen länger ist, aber es geht alles in dieselbe Richtung. In einem im März 2022 veröffentlichten Interview erklärte der Arzt und Psychologe Professor Christian Schubert gegenüber Multipolar, die Covid-19-Krise hat den ersten großen Schritt gemacht, dass unsere Lebenserwartung sinken wird. Die steigt nicht mehr. Die Kollateralschäden, die wir jetzt zu erwarten haben durch diese Krise, werden die Lebenserwartung in den nächsten Jahrzehnten verringern. Wir haben dazu schon erste Hinweise. Für die Schweiz wurde berechnet, dass 3 Monate Lockdown und Schulschließungen wegen der damit verbundenen psychopathologischen Folgen, wir sprechen zum Beispiel von Selbstmord, Depression, Traumatisierung, 1,76 Millionen Lebensjahre kosten. Damit sind die staatlichen Maßnahmen 55 Mal schädlicher als das Virus selbst. Zitat Ende. Die Landesmedienanstalt bemängelt, dass die Herkunft der Zahlen unklar sei und diese unbelegt. Die Äußerung hätte daher vom Interviewführer näher hinterfragt oder im Nachgang für den Leser nachvollziehbar eingeordnet werden
Ja,
müssen.
es ist wirklich ein solches Eigentor, was man sich hier schießt. Ich denke gerade daran, als es hieß, mit und an Covid verstorbene Personen. Wenn das klare Informationen sind, die also wirklich dann ganz deutlich zeigt, wie, dass man sie nachvollziehbar einordnen kann, wie es gefordert ist, oder dann gab es eben halt alle möglichen Faktoren, die man nannte, alle möglichen Kurven, die wir dann hatten, Inzidenzwerte, wo keiner was mit anfangen konnte. Das war zum Glück alles glasklar. Nein, es war im Prinzip eine glasklare Verschleierung, die dahinter stand. Und im Nachhinein wissen wir, dass diese Zahlen, die man uns genannt hatten, unsinnig waren, unwissenschaftlich waren, falsch waren und mit und an Covid-Verstorbene ein völlig absurder Begriff ist. Das ist also mit und an Fußpilz-Verstorbene. Also wenn also beispielsweise Leute sterben und so viele Menschen haben Fußpilz und ich würde dann sagen, jeder, der Fußpilz hatte, der ist am Fußpilz gestorben, auch wenn er mit einem Flugzeug abstürzte oder einen Autounfall hatte, dann haben wir ungefähr das Niveau der Öffentlich-Rechtlichen. Und genau aus dieser Ordnung der Öffentlich-Rechtlichen, die genauso gespeist werden wie diese Landesmedienanstalt, Landesmedienanstalt, nämlich aus den Zwangsgebühren, kommt jetzt diese Kritik.
Ja, und wir haben ja in den letzten Wochen darüber aufgeklärt, dank Paul Schreier unter anderem, wie willkürlich von Ministeriumsseite in der Corona-Pandemie durch Spahn oder Lauterbach Worthülsen verbreitet wurden, die nur in die Irre geführt haben und die einfach erfunden waren. Ich meine, das ist ja auch von Tagesschau und Tagesthemen und ZDF heute weitergegeben worden. Müsste eine solche Landesmedienanstalt, Andreas, eine öffentlich-rechtliche Anstalt, dann in diesem Sinne nicht auch resonieren?
Naja, zumindest, das ist ja schon über Jahre auch gelaufen. Das heißt, es gibt ja so viel Futter von mangelndem journalistischen Verständnis und von einer tendenziösen Berichterstattung, die Fehler unkontrolliert weitergegeben haben, obwohl ganz klar Argumente von hochrangigen Wissenschaftlern zur Verfügung standen, die es widerlegt hatten. Trotz alledem sind die Gegenstimmen nicht einmal gehört worden. Die ganze Situation ist voll und jetzt hängt man sich an Multipolar, an solch einem Papier mit den RKI-Files ran, um irgendwie noch ein bisschen Schmutz ranzuschmeißen, damit die nicht ganz so sauber dastehen, wie sie offenbar wirklich sind.
Tja, genau. Ich glaube auch nicht, dass Ihnen das gelingen wird. Ich gehe noch mal in ein zweites Beispiel rein, damit ihr seht, wie absurd diese ganze Sache ist. Eine im März 2023 veröffentlichte 14-seitige Analyse unseres Autors Florian Schilling zu einem Dokument der britischen Statistikbehörde zum Thema Sterblichkeit und Impfungen leitete unsere Redaktion folgendermaßen ein. Nach einer mehr als siebenmonatigen Veröffentlichungspause hat die britische Statistikbehörde nun Zahlen vorgelegt, die erstmals in diesem Umfang zeigen, wie nutzlos oder sogar schädlich die Corona-Massenimpfung war. Zu keinem Zeitpunkt und in keiner Altersgruppe finden sich signifikante Belege für eine geringere Gesamtsterblichkeit Geimpfter. Im Gegenteil, führte die staatliche Impfkampagne fast von Beginn an zu einer höheren Gesamtsterblichkeit der Geimpften, die zudem mit der Zeit ansteigt und umso höher ausfällt, je jünger die Geimpften sind. Und dem widerspricht jetzt die Landesmedienanstalt NRW mit einer eigenen pauschal gehaltenen Einschätzung der medizinstatistischen Zusammenhänge. Schilling und Multipolar hätten die amtlichen britischen Daten fehlinterpretiert und falsch dargestellt.
Das ist ja wenigstens eine saubere Erklärung. Fehlinterpretiert und falsch dargestellt. Und damit ist es dann ja auch erklärt. Und weil es von der Landesmedienanstalt ist, ist das damit ja auch der Beweis quasi schon erbracht. Also es ist ja einfach kaum zu glauben, dieser Artikel. Ich habe den gar nicht auf dem Schirm gehabt, was da gelaufen ist. Aber eins ist ja nun definitiv. Wir können ja nun feststellen, dass in dem Moment, als die mRNA-Impfungen losgingen, dass in dem Moment die Sterblichkeitsfälle exorbitant gestiegen sind. Davor sprach man von hohen Sterblichkeiten und von Überbelegungen auch beispielsweise der Notfallstationen, aber nichts von dem stimmte. Genau wie dieser Bergamo-Fake, den man damals gemacht hatte. Das sind Fakes, das wissen wir alle. Und diese Dinge werden nicht in Frage gestellt. Es gab nur wenige Informationen von kritischen Wissenschaftlern, die man überhaupt durchstechen konnte an die Medien. Und wenn Multipolar dann auf solche Wissenschaftler kommt und dann eine solche Interpretation macht, dass dann pauschal von den nachweislich permanent falsch liegenden Massenmedien kommt nach dem Motto, das ist eine Fehlinterpretation. Es ist wirklich lächerlich.
Ja, es ist lächerlich. Man versucht tatsächlich da Schmutz zu werfen. Ich möchte euch in diesem Zusammenhang wieder einmal bitten, also natürlich freuen wir uns auch über Spenden, ganz klar. Jeder, der diese Arbeit macht, tut das. Aber Multipolar solltet ihr, wenn ihr ein bisschen Geld übrig habt, unterstützen, weil die werden auch hierfür jetzt wieder Anwälte benötigen. Ich hoffe, dass sie gute, richtige Kettenhunde finden, die in die Wade beißen, damit der Landesmedienanstalt in NRW sowas künftig vergeht. Und dazu braucht Multipolar eure Unterstützung. Wir kennen weder Paul Schreier persönlich noch seinen Kollegen, dessen Namen ich im Moment nicht drauf habe, mit Vornamen heißt er, glaube ich, Stefan. Wir kennen die nicht. Wir kennen nur ihre Arbeit. Aber diese Arbeit ist so extrem wichtig, die die mutigen Journalisten dort tun, dass ihr ihnen bitte, bitte unter die Arme greifen könnt. Weil Ich lese euch doch noch ein weiteres Beispiel vor, um was es da ging. Und das sind wirklich Themen, die uns die ganze Pandemie über sehr berührt haben. Also, was hier auch moniert wird, was Multipolar angeblich falsch dargestellt hat. In einem im Juni 2024 veröffentlichten Interview erklärt ein Berliner Feuerwehrmann gegenüber Multipolar wörtlich: In der Realität hatten wir ca. 25% weniger Einsätze, gerade als alles losging mit der sogenannten Covid-Pandemie. Die Einsatzzahlen gingen also anfangs klar zurück. Es war viel mehr Panik. Das gleiche Bild ergab sich auch in den Krankenhäusern. Wenn du die Patienten in den Krankenhäusern abgegeben hast, hast du ja auch mit den Schwestern gesprochen. Wie sieht's denn aus hier bei euch? Und die haben gesagt, ja, wir haben zwar viel Stress gehabt beim Aufbau von zusätzlichen Intensivstationen oder die organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen, aber in der Realität, dieses Freihalten der Betten, es gab keinen Ansturm von Patienten, sagt er. Im Gegenteil, die haben gesagt, sie könnten jetzt Urlaub nehmen, Überstunden abbauen. Es wurde sogar darüber nachgedacht, in den Krankenhäusern Teilzeitkräfte zu entlassen. Und die Schwestern hätten erzählt, wir haben hier keine Auslastung, die liegt teilweise nur noch bei 40%. Andreas, kannst du dich erinnern, dass wir genau darüber gesprochen hatten und es so wichtig ist, dass solche Themen rauskommen und die Landesmedienanstalt ist nicht einverstanden mit der Schilderung des Feuerwehrmanns und führt an, es gebe stichhaltige Belege dafür, dass in der Hochzeit der Pandemie viele Krankenhäuser unter erheblichen Kapazitätsengpässen litten und Multipolar hätte die Aussagen des Feuerwehrmanns daher einordnen müssen.
Naja, ganz klar. Natürlich gab es auch Engpässe allein in der Verwaltung, weil die Krankenhäuser bekamen ein ungleiches Mehr an Geldern, wenn einer Covid-positiv getestet war. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, man hat die Leute natürlich so lange mit diesen PCR-Tests malträtiert, bis endlich ein positives Ergebnis rauskam. Alleine diese gesamte Verwaltung und die Leute dann letztendlich in irgendwelche Sicherheitskriterien reinzulegen, das ist natürlich sehr teuer. Aber das ist ja die eigentliche Masche gewesen, die der Staat angewandt hatte, damit man eben halt genau diese Zahlen erreicht. Es war Lug und Trug. Das Interessante ist, ich wundere mich, dass die Landesmedienanstalt sich das überhaupt traut, bei der RKI-Aktenlage, die voller Betrug und wirklich auch aus meiner Sicht vorsätzlicher Schädigung der Menschen letztendlich nachweisbar zu ermitteln ist, dass die sich wagen, dass diejenigen, die das aufklären, dermaßen mit Schmutz beworfen werden. Das ist schon unglaublich.
Vielleicht werden sie ja auch aufgefordert oder gar gezwungen. Ist nur eine Spekulation. Sie werden ja von den GEZ-Gebühren bezahlt. Und das sind ARD und ZDF. Und die fliegen ja mit Multipolars Enthüllungen auch mit auf. Übrigens ganz kurz noch die Info, wir müssen dann auch rechtzeitig hier Schluss machen, weil wir sonst wieder ein Formatproblem bekommen. Das Schreiben an Multipolar ist namentlich nicht unterzeichnet. Letztlich verantwortlich sind der Direktor Tobias Schmidt und die Justiziarin Laura Brahm. Beide im Beitragsbild sind zu sehen. Bei diesem Artikel, ihr könnt auf die Multipolar-Seite sehen, Medienwächter Schmidt war bis zu seinem Wechsel zur Landesmedienanstalt NRW beim Medienkonzern RTL beschäftigt, zuletzt als Executive Vice President Governmental Affairs. Und Lobby Control hat damals schon kritisiert, es sei sehr schwer nachvollziehbar und fragwürdig, dass mit Schmidt ausgerechnet ein langjähriger Lobbyist des privaten Rundfunks zur Spitze wechsle. Und auch seine Stellvertreterin kommt von RTL. Ihr Lieben, ihr seht, es ist alles eigentlich durchschaubar und wir können eigentlich, wenn wir ein bisschen tiefer schauen, noch viel mehr erfahren. Danke, Andreas.
Ja, trotz der dramatischen Zeit, in der wir leben, ist es manchmal sogar erheiternd, wenn man sieht, wie dumm und wie unfähig hier agiert wird von Seiten des Systems, welches so vor sich hin stolpert. Alles Liebe auch von mir.